Wer von euch kennt das? Man kommt nach Hause, eigentlich gut gelaunt, greift in die Jackentasche, nichts. Andere Tasche, nochmal, Hose, Rucksack und dann schaust du durchs Schlüsselloch und da steckt er, der Schlüssel. Von innen. Na gut, Schlüsseldienst muss kommen, der gute Mann kommt, du hast ein bisschen Smalltalk mit ihm, er steckt so eine Karte in die Tür und einmal schwupps, die Tür ist offen und 150 Euro weniger und du bist drin. Und du denkst dir, na gut, das hätte ich mir jetzt auch irgendwie sparen können. Oder so ein Klassiker im Straßenverkehr ist mir fast genauso vor 2 Jahren in Thale passiert. Kurz nicht ganz da, einen Moment unachtsam, du hast die Vorfahrt übersehen. Am Anfang hast du noch Hoffnung, weil das Auto fährt ja noch irgendwie. Aber dann kommt die Werkstatt, Totalschaden. Zum Glück denkst du dir, ach ja, war ja nicht mein Auto, war das Auto meiner Eltern. Nein, so denkst du natürlich nicht. Es kommt dann der ganze Papierkram. Man ist Gott sei Dank versichert, aber es ist trotzdem nervig, weil die Versicherung geht hoch. Und ja, und da gibt es noch diese anderen Momente, da geht es dann nicht um materielle Schäden. Da gibt es dann keine Rechnung, da kommt dann auch keine Versicherung für auf, da geht es um Schäden in Beziehungen. Und das passiert oft schneller, als man denkt. Es muss nur ein Satz zu viel gewesen sein, es muss nur der falsche Tonfall gewesen sein, ein blöder Kommentar und plötzlich hat so eine Freundschaft einen Knacks bekommen. Da ist dann auf einmal etwas zwischen dir und dem anderen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur heutigen Predigt, wenn deine Axt schwimmen lernt. Und für alle, die mich noch nicht kennen, auch online begrüße ich euch recht herzlich. Mein Name ist Samuel Eisenbrei. Genau, wir machen Dinge kaputt. Und oft machen wir Dinge kaputt, nicht, weil wir es böse meinen, sondern weil wir unaufmerksam sind. Manchmal sind wir überfordert, manchmal müde, manchmal sind wir auch übereifrig. Aber ganz gleich, was eigentlich die Ursache ist, warum wir Dinge kaputt machen oder verloren gehen, es passiert. Punkt. Und genau darum geht es heute in dieser Predigt. Ganz gleich, wie sehr wir uns nämlich absichern, welche Apps wir haben, Versicherungen, Kalender, To-Do-Listen, wir werden es nicht verhindern können, dass uns Dinge aus der Hand fallen. Und wenn das passiert, dann kommen Fragen hoch. Dann fragen wir uns, wie gehe ich jetzt mit diesem Schaden um, vor allem wenn er selbstverschuldet ist, und was ist, wenn dieser Schaden so hoch ist, dass ich ihn nicht wieder gut machen kann. Die wichtigste Frage aber, die ich heute mit uns auf die Spur kommen möchte, ist, wie reagiert Gott eigentlich, wenn ich Mist gebaut habe? Und ich denke, dass unsere Geschichte uns ein Stück weit dazu hilft, dass wir Gottes Herz an dieser Stelle etwas besser verstehen. Diese Geschichte heute findet nicht im Tempel statt oder auch nicht auf einem Kriegsschauplatz, sondern auf einer Baustelle, während eines ganz normalen Arbeitstages. Es geht dabei um ein geliehenes Werkzeug, genauer gesagt um eine Axt, und es geht um einen Mann, der diese Axt verliert und plötzlich merkt, oh oh, das wird teuer. Ich lese uns diese Geschichte einmal komplett vor und danach möchte ich mit euch gemeinsam durch diesen Text gehen und 4 Punkte entdecken, die wir daraus für unser Leben lernen dürfen. Unsere Geschichte, die steht in 2. Könige 6, die Verse 1 bis 7. 2. Könige 6, Verse 1 bis 7. Eines Tages sagten die Prophetenschüler zu Elisa: Wie du siehst, ist der Ort, an dem wir uns mit dir treffen, nicht groß genug. Lass uns zum Jordan hinuntergehen. Jeder soll einen Baumstamm nehmen, aus dem wir uns einen neuen Versammlungsort bauen können. Geht nur, sagte er. Bitte, komm mit uns, bat einer. Gut, ich komme mit, sagte Elisa. Und er ging mit ihnen. Am Jordan angekommen, begannen sie, Bäume zu fällen. Und als einer von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von seiner Axt ins Wasser. »Ach, mein Herr«, rief er erschrocken, »die Axt war nur geliehen.« »Wo ist sie hingefallen? Wo ist sie hineingefallen?«, fragte Elisa. Als der Mann ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und warf ihn dorthin. Da tauchte das Eisen auf und schwamm auf dem Wasser. »Nimm es heraus«, sagte Elisa, und er streckte die Hand aus und ergriff das Axteisen. Bevor ich mit dem ersten Punkt einsteige, möchte ich noch kurz den Hintergrund erklären. Wir befinden uns zeitlich im 9. Jahrhundert vor Christus, also lange, lange vor Jesus, und Israel ist zu dieser Zeit geteilt. Es gibt das Südreich, Juda, und dann gibt es das Nordreich Israel. Und unsere Geschichte spielt im Nordreich Israel. Und dazu muss man sagen, ganz ehrlich, die Könige dort waren, um es auszudrücken, durchwachsen. Freundlich auszudrücken, durchwachsen. Eigentlich waren sie richtig schlecht. Gott hat immer wieder Propheten geschickt, um die Könige zurechtzuweisen, sie zurückzuholen und ihnen zu sagen, hey Leute, so geht das eigentlich nicht. Einer der größten Propheten war Elia, den kennen viele von euch, also nur ein paar Stichworte, Feuer vom Himmel, Berg Karmel, Baals Propheten, ne? Richtig großes Kino. Und Elisa, der Prophet Elisa in unserer Geschichte, war der Nachfolger von Elia. Wenn ihr das zweite Buch Könige mal noch nicht kennt, dann lest es unbedingt, weil das sind wirklich, die Geschichten sind einfach der Hammer. Also wir sind im Nordreich Israel, politisch ist da Chaos, geistlich ist es eher mau und oben im Palast, da gibt es so Machtspielchen, Taktieren, die große Frage, wie rette ich meinen Thron, nicht wie diene ich Gott und dem Volk. Und der König zu dieser Zeit hieß Joram. Der spielt hier keine direkte Rolle, aber er prägt den Hintergrund. Und Joram ist der Sohn von Ahab und wer Ahab kennt, der weiß, Ahab war der schlimmste der Könige. Joram, der war nicht mehr ganz so schlimm wie sein Papa, aber ein Glaubensheld war er auch nicht. Die Bibel fasst sein Leben zusammen. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Also mit den anderen Worten, von oben, da kommt nichts. Da gibt es keine geistliche Führung, es gibt keine moralische Orientierung. Und genau unten, fernab vom Palast, da passiert aber etwas. Nämlich um diesen Propheten Elisa, den wir hier in unserer Geschichte haben, da sammelt sich eine Gruppe von Menschen. Der Text nennt sie Prophetenschüler. Und das sind nicht Leute, die den ganzen Tag irgendwie dann in so eine Glaskugel schauen und dann über die Zukunft spekulieren. Ich glaube, dass wir da manchmal so ein falsches Bild von Propheten haben, sondern Propheten sagen gar nicht so viel über die Zukunft voraus, sondern ihre Hauptaufgabe war eher, dass sie Gottes Wort ernst nahmen, dass sie die Menschen an Gottes Wort erinnerten und dem Volk sagten, das, was ihr tut, das hat Konsequenzen. Und diese Prophetenschüler sind also hier so ein bisschen abseits von dem ganzen Geschehen. Sie sind keine Social Media Stars, die haben keine tausende Follower und man könnte sie eher so vergleichen wie so eine Jüngerschafts-WG im Alten Testament. Auch nicht vergleichbar mit unseren heutigen modernen Bibelschulen. Die hatten kein Whiteboard, die hatten keinen Stundenplan, da gab es auch keinen Abschluss, die konnten auch nachher kein Zeugnis bei LinkedIn hochladen. Das waren einfach Menschen, die gesagt haben, hey, wir wollen Gott ernst nehmen, wir wollen lernen, wie Glaube im Alltag aussieht, wir wollen dranbleiben, auch wenn es draußen dunkel ist. Und sehr wahrscheinlich gehören diese zu den 7000, von denen Gott Elia gesagt hatte, ich habe mir welche bewahrt, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Und jetzt kommt etwas Spannendes, diese Gruppe wächst. Die Prophetenschüler, die sagen zu Elisa, der Ort, wo wir hier sind, der ist zu eng geworden. Und das ist spannend, weil es fällt nicht in eine geistliche Blütezeit. Wir haben hier nicht gerade so, wo die Leute sagen, boah, krass, was für eine Erweckung die hier gerade ist, sondern mitten in der Krise. Und Wachstum, das klingt ja immer so toll, ne? Wachstum fühlt sich aber erstmal nach, naja, eng an. Plötzlich sitzt dein Nachbar im Gottesdienst so nah, dass du denkst, okay, das ist jetzt schon etwas sehr kuschelig. Und was machen die Prophetenschüler? Die jammern nicht, die sagen nicht, ach Elisa, früher war alles besser. Sie kommen mit einem Vorschlag, Elisa, lass uns einen neuen Ort bauen. Und hier wird es praktisch für uns, wenn Gott Wachstum schenkt, persönlich oder als Gemeinde, dann stellt sich immer diese Frage, bleiben wir stehen oder wagen wir den nächsten Schritt? Und das ist mein erster Punkt, wage den nächsten Schritt. Die Prophetenschüler sagen zu Elisa eigentlich ganz nüchtern, wie du siehst, hey, der Ort, wo wir uns hier treffen, der ist nicht groß genug. Komm, wir nehmen jeder einen Baumstamm mit und dann gehen wir an den Jordan und dann bauen wir in uns eine neue Hütte. Sie meckern nicht, sie stellen einfach fest, hey, es ist zu eng geworden, wir müssen weiterziehen, wir müssen anbauen. Und das ist doch eigentlich erstmal ganz cool, oder? Wachstum klingt immer erstmal spannend. Wir Christen wollen ja immer, dass Gottes Reich gebaut wird. Wir wollen, dass Menschen zum Glauben finden. Aber stellen wir uns das mal praktisch vor, zum Glück ist es bei uns noch nicht so der Fall. Was wäre, wenn nächsten Sonntag alle Stühle plötzlich voll wären? Und nicht nur voll, sondern die Leute auch noch an der Wand stehen würden. Und die Woche darauf nochmal 10 Leute mehr. In der Gemeindeforschung sagt man übrigens, dass man bei 70-80% Auslastung, dass man anfangen sollte, neu zu denken, weil an diesem Punkt eine Gemeinde meistens stagniert. Und dann tauchen auch Probleme auf, Menschen fühlen sich übersehen, sie denken, sie werden nicht mehr gebraucht, man ist genervt und manche ziehen sich auch zurück. Und Wachstum ist eigentlich ein gutes Problem, aber es ist trotzdem auch ein Problem. Und wenn man dann nicht lernt, damit gut umzugehen, und dann muss man halt schauen, ne, was man hat. Ich glaube, wir sind hier noch nicht, dass wir Stühle stapeln müssen und Leute auf den Flur dann schicken. Aber ich denke auch, es gibt verschiedene Bereiche in unserer Gemeinde, wo wir Wachstum erleben. Und da müssen wir immer wieder neu überlegen und schauen, was ist denn jetzt dran. Weil unsere Prophetenschüler, von denen wir lernen können, die warten nicht, bis es erst knallt. Und schauen wir mal weg von der Gemeinde zu dir persönlich. Wie sieht es bei dir gerade persönlich aus? Wo in deinem Leben ist vielleicht gerade der nächste Schritt dran? Viele Studenten unter uns, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wo ist gerade vielleicht bei dir der nächste Schritt dran? Oder in deinem Job, in deiner Beziehung, vielleicht auch ganz praktisch wie bei den Prophetenschülern in deiner Wohnsituation. Manchmal sind nämlich die Klamotten, die man in der Jugendzeit getragen hat, nicht ganz mehr passend. Die waren vielleicht mal bequem, aber irgendwann dann ziehst du sie an und dann denkst du dir, ja, wahrscheinlich ist es eingelaufen oder ich bin einfach, naja. Und Gott sagt dann nicht, ey, hör mal auf, einfach die ganze Zeit von Platzangst zu sprechen und reiß dich zusammen. Vielleicht geht es auch wieder ein paar Schritte rückwärts. Nein, es geht manchmal auch, dass es dran ist, weiterzugehen. So wie Abraham seine Heimat verlassen hatte und nach Kanaan ziehen sollte, so wie die Israeliten nach Ägypten ziehen mussten. Und genau das tun die Prophetenschüler. Sie machen auch nicht erst irgendwie einen Arbeitskreis oder ein 12-Punkte-Konzept. Sie sagen einfach, komm, wir laufen an den Jordan und bauen da uns eine neue Hütte. Veränderung ist riskant. Was, wenn das schief geht? Was, wenn wir scheitern? Aber Stillstand ist nicht immer eine Option. Gar keine Option. Und wenn wir erst losgehen, wenn wir alles geklärt haben, alle Fragen, wenn wir uns wirklich zu 100% bereit fühlen, wenn wir alles im Griff haben, dann gehen wir doch oftmals gar nicht los. Glaube heißt nicht, dass wir immer alles wissen. Glaube heißt, dass wir manchmal mutig einfach Schritte gehen. So wie Jesus seine Jünger auch rief, Petrus, Johannes, Jakobus, und was machen sie? Sie lassen die Netze sofort fallen und folgen ihrem Meister. Vielleicht merkst du gerade, dass dein Leben irgendwo an einer Stelle einfach eng ist und du merkst, ist eigentlich ein nächster Schritt dran, dann ist das vielleicht der Impuls heute, den du mitnehmen kannst und darüber nachdenken kannst, da brauche ich wirklich mal Veränderungen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja klar, ich habe das verstanden, ich weiß, wo es eng ist, ich weiß, wo ich eigentlich Veränderung bräuchte, ich glaube, ich weiß sogar, wo ich mutiger werden sollte. Und da genau lohnt sich jetzt nochmal ein Blick auf unsere Prophetenschüler. Weil die geben uns hier nämlich ein tolles Vorbild. Denn bevor da überhaupt noch irgendeine Axt geschwungen wurde, bevor irgendwas gebaut wurde, bevor noch irgendein Baum schief angeguckt wurde, da passiert da etwas Entscheidendes. Etwas, das man vielleicht ganz leicht überliest. Aber einer der Prophetenschüler sagt zu Elisa, bitte komm mit uns. Und Elisa antwortet, gut, ich komme mit. Das ist wichtig, das ist entscheidend. Das ist die nächste Lektion. Hole Gott bewusst mit ins Boot. Nochmal langsam, die Entscheidung ist gefallen, der Plan steht, der Ort ist klar, der Jordan wartet, die Äxte sind eingepackt, alles ist bereit. Und genau dann sagt einer, du also Elisa, kommst du eigentlich mit? Ja, das könnte so eine Höflichkeitsfloskel sein. Ne? Man sagt so halt so, eigentlich will man sich verabschieden, so tschüss, ne? Und sagt so, ach, wäre doch schön, wenn du mit dabei wärst. Aber eigentlich verabschiedet man sich nur, ne? Aber das hier ist nicht so gemeint. Das ist wirklich ernst und das ist auch geistlich richtig stark. Weil, hör mal, was sie nicht sagen. Sie sagen nicht, segne unser Projekt, mach, dass alles klappt, gib uns Rückenwind. Sie sagen einfach, ey, Elisa, komm mit. Nicht tu etwas für uns, sondern sei bei uns. Und das ist ein Unterschied. Elisa ist ihr geistlicher Leiter, er ist der Prophet, er ist derjenige, durch den Gott vollmächtig redet, durch den Gott die heftigsten Wunder wirkt. Elisa ist zwar nicht Gott, aber er repräsentiert hier Gottes Nähe, weil Gott so vollmächtig durch ihn handelt. Elisas Nähe steht hier für Gottes Nähe. Und für die Prophetenschüler ist völlig klar, wenn Gott nicht mitgeht, dann brauchen wir gar nicht erst losziehen. Die wollen nicht nur Hilfe, nicht nur den Segen, nicht nur, hey, ein frommes Daumen hoch von oben. Sie wollen, dass Gott mit dabei ist. Sie wollen, dass Gott mitgeht. Und das ist in einer Zeit, in der die meisten Menschen mit Gott entweder gar nichts zu tun haben wollten oder irgendwie ihn ganz weit weg einsortiert haben, bemerkenswert. Man war vielleicht religiös zur damaligen Zeit, aber man hatte keine Beziehung. Und diese kleine Gruppe sagt, wir bauen nicht für Gott, wir bauen mit Gott. Ganz ehrlich, wie läuft das manchmal bei uns? Wir planen, wir denken nach, wir schreiben Listen, wir machen ein Mini-Konzept, dann starten wir gleich eine WhatsApp-Gruppe und dann legen wir los. Und wenn dann alles steht, wenn der Zug schon rollt, wenn das Kind fast im Brunnen gefallen ist, dann beten wir, Herr, segne doch das Projekt. So nach dem Motto, Gott, hier ist der Stempel, mach mal bitte deine Unterschrift und dann passt das. Aber die Prophetenschüler denken anders. Die denken nicht, Gott kann uns helfen. Die wissen, hey, ohne Gott bringt das alles gar nichts. Und es gibt in der Bibel einen so schönen Vers, ich liebe den, da steht in Psalm 127, Vers 1, wenn der Herr das Haus nicht baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, wachen die Wächter umsonst. Wisst ihr, wir können Gemeinde bauen, wir können das alles hier wunderschön stemmen, können hier jedes Mal ein schönes Event machen, jeden Sonntag für Sonntag, aber Gott muss dabei sein. Und Gott will nicht nur einfach irgendwie auf der Rückbank sitzen und er will auch nicht einfach so als Navi dienen, dass man dann fragt, wenn man sich verfahren hat. Nein, er will den Kurs bestimmen. Er sitzt vorne am Lenkrad. Und ich glaube, dass die Prophetenschüler das richtig erkannt haben. Und jetzt ist auch nochmal spannend, schaut euch Elisas Reaktion an. Der sagt nicht, hey, macht ihr mal, ich bete mal von hier aus. Ah, kommt doch mal zurück, dann wenn ihr fertig seid. Er sagt, hey, ich gehe mit. Das ist ein Leiter zum Anfassen. Der lebt mit ihnen, der arbeitet mit ihnen, der schwitzt mit ihnen. Der geht mit ihnen wandern, egal bei welchem Wetter. Elisa versteckt sich nicht in seinem Büro. Der ist mitten im Leben. Und genauso ist Gott, genauso ist Jesus. Wir laufen nicht primär für Jesus, wir laufen mit Jesus. Vielleicht merkst du an dieser Stelle, ja, das ist eigentlich gerade mein Punkt. Vielleicht läuft Gott in deinem Studium, in deiner Familie, in deinem Job nur noch so nebenher. Frag dich ruhig immer wieder mal, wo möchte Jesus eigentlich mit dabei sein? Wo habe ich ihn vielleicht ausgeklammert? Wo will er reinsprechen? Wo will er mitgehen? Wo will er führen? Hole Gott bewusst mit ins Boot. Das war mein zweiter Punkt. Und bis hierhin, also ganz ehrlich, klingt unsere Geschichte ja fast zu einfach. Aufbruch, Gott ist dabei, alle motiviert, Teamwork. Man denkt so, ja, das läuft. Wenn Gott im Boot ist, dann, naja, das gehen wir aus dem Neuen Testament, ne? Keine Ahnung, müsste doch alles glatt gehen, oder? Wie eine frisch geölte Fahrradkette. Aber die Bibel ist da zum Glück sehr ehrlich und unser Leben auch. Denn kaum sind die Prophetenschüler unterwegs, kaum arbeiten sie, kaum läuft der Schweiß, platsch. Und jetzt kommt mein dritter Punkt, rechne mit Herausforderungen. Rechne mit Herausforderungen. Jetzt kommt dieser Moment, den wirklich niemand auf dem Zettel hat. Die stehen am Jordan, die haben die Ärmel hochgekrempelt, der erste Baum, erste Schläge und dann platsch. Ein Geräusch, kurze Stille und alle wissen sofort, oh oh, bis hierhin lief alles glatt, ein guter Plan, Gott ist dabei, alle helfen und trotzdem zack, Problem. Der Text beschreibt das völlig unspektakulär, als einer einen Baum fällte, fiel das Eisen von der Axt ins Wasser. Und ich habe tatsächlich mal eine Axt mitgebracht hier, mein Papa, der guckt jetzt online zu. Der wird sich jetzt wundern, warum hat der Junge so eine Axt? Und ich sage ihm, Papa, ich bin harzer Junge, ich habe sowas. Genau, und dann macht die einfach platsch. Und was passiert? Annika hat es am Anfang in der Einleitung so schön gesagt, Eisen kann nicht schwimmen. Eisen hat eine höhere Dichte. Ich weiß jetzt auch, dass Wasser eine Dichte von 1 hat und Eisen von 7, noch was. Und die Axt, die geht unter. Vielleicht war sie zu locker, vielleicht war sie nicht richtig festgesteckt, aber es gab kein Warnsignal. Da gab es nicht so, aufpassen oder jetzt gerade plötzlich so ein Engel mit einer gelben Warnweste und hat dann gesagt, hier, pass auf, passiert gleich was. Nein, und es passiert auch nicht, weil irgendwie jemand faul war. Es passiert nicht, weil hier jemand gesündigt hat oder geistlich zu schwach war. Der Text sagt einfach, er war am Arbeiten. Der hat was getan für den Herrn. Der lag nicht auf der Couch, der war nicht irgendwie sinnlos am Insta-Scrollen, der war wirklich voll dabei. Und das passiert auch immer wieder in unserem Leben. Die meisten Mal Pannen passieren eigentlich nicht, wenn wir nichts tun. Die passieren dann, wenn wir was machen, wenn wir Verantwortung übernehmen. Wenn die Küche neu gemacht werden muss und plötzlich alte Kabel zum Vorschein kommen, die erstmal ersetzt werden müssen. Oder im Studium, du gibst dir Mühe, du lernst, du investierst und dann versemmelst du die Prüfung. In der Familie, du willst es gut machen und dann kommt irgendwie doch ein falscher Satz. In der Gemeinde, du engagierst dich, du packst hiermit an und dann kommt doch so ein blöder Konflikt, der hätte nicht sein müssen. Und dann denkst du dir, warum jetzt? Vielleicht kennst du diesen Moment, also dieses innerlich, also Herr, wirklich? Wirklich jetzt? Du warst doch so hoch motiviert, es lief doch alles so gut und dann macht's platsch. So wie Petrus, der Jesus dem Wasser entgegengeht, aber plötzlich untergeht, weil es dann doch irgendwie menschlich wird. Und das Gemeine hier an dieser Situation mit dem Prophetenschüler ist ja, er war nicht auf Abwägen. Im Gegenteil. Und das ist manchmal auch bei uns so. Das macht es manchmal so schwer. Und dann kommt dieser kleine Satz, der tut richtig weh. Ach, mein Herr, rief er erschrocken, die Axt war nur geliehen. Oh, oh, jetzt geht es nicht mehr nur um Metall, jetzt geht es auch noch um Verantwortung. Jetzt geht es um Scham, um Schuld. Der Mann denkt nicht, ach, doof gelaufen. Der denkt jetzt, ey, ich kann das nicht zahlen. Das kann ich nicht wieder gut machen. Eisen war damals extrem teuer. Ja, die Metallpreise steigen, das weiß ich. Aber du kannst heute immer noch ganz schnell in den Baumarkt laufen und eine neue Axt kaufen. Doch damals so eine Axt zu verlieren, das war eher wie, du leihst dir das Auto von einem Freund und hast dann einen Totalschaden. Und es gibt keine Versicherung. Und dann weißt du, hey, das übersteigt nun meine Möglichkeiten. Und dann tut manchmal nicht nur der Fehler so weh, sondern auch das, ich kriege das nicht mehr gerade gebogen. Und dann kommen vielleicht bei dir dann auch so Stimmen auf, wo du sagst, hey, hätte ich da nicht besser aufpassen können? Typisch, das passt zu mir, ich bin schuld. Und dann ist das vielleicht auch sogar der schlimmste Verlust dabei, diese innere Anklage. Und jetzt ist wichtig, die Bibel verspricht nicht, wenn Gott dabei ist, dann geht nichts schief. Sie sagt auch nicht, wenn du glaubst, dann läuft alles glatt. Die Bibel ist da total realistisch. Sie sagt, Gott ist dabei, auch wenn etwas schief geht. Gott steht nicht daneben und dann mit so verschränkten Armen, tja, was machst du nun? Nein, er ist nicht überrascht, wenn dir was aus der Hand fällt. Er lässt es sogar manchmal zu. Damit du merkst, du hast dein Leben nicht im Griff, aber Gott dich trotzdem hält. Nicht jede Krise ist ein Zeichen von Versagen. Nicht jede Panne ist ein geistlicher Rückschritt. Nicht jeder Verlust heißt, Gott ist weg. Manchmal heißt es einfach, du bist unterwegs, du wagst Schritte und die Dinge gehen trotzdem schief. Und Gott sagt dann nicht so, das war's, raus. Sondern ich bin noch da, ich halte dich. Und ich will dich fragen, wo ist dir in letzter Zeit vielleicht was ins Wasser gefallen? Ein Projekt, eine Beziehung. Vielleicht ist es dir auch peinlich. Und vielleicht kannst du das einfach auch nicht ersetzen, kannst das nicht wieder gut machen. Vielleicht ist es auch deine Gesundheit, die schwindet. Deine Kraft im Alter. Und vielleicht, im schlimmsten Fall, ist es sogar die Beziehung zu Gott, die irgendwie gerade untergeht. Dein Gebetsleben, deine stille Zeit. Und du merkst eigentlich, ich brauche Rettung. Genau da geht die Geschichte jetzt weiter. Und jetzt steht da einer, vielleicht mit nassen Füßen, mit leerer Hand, ohne Axt, kein Plan B, kein Ersatzwerkzeug, keine Idee. Die anderen stehen auch daneben und das ist jetzt richtig unangenehm. Und ganz ehrlich, vieles wäre jetzt verständlich. Schulterzucken, Rückzug, aufgeben. Aber genau an diesem Punkt fängt Gott an zu handeln. Ganz persönlich begegnet er diesem Prophetenschüler in seiner Not. Und das ist mein letzter Punkt. Punkt 4, vertraue Gott deine Verluste an. Vertraue Gott deine Verluste an. Jetzt sind wir beim Herz der Geschichte. Der Mann, der steht da mit leeren Händen und vermutlich mit einem ordentlichen Knoten im Bauch. Kein Axt, kein Werkzeug und auch keine Ausrede. Und wisst ihr, das ist normalerweise der Moment, wo wir anfangen zu reden, zu erklären, zu rechtfertigen, zu beschönigen. Doch der Mann, der macht was anderes. Der sagt nicht, ach, halb so wild, wird schon irgendwie, ist halt passiert und innerlich ist er einfach fertig. Nein, er ruft es aus. Ach, mein Herr, sie war geliehen. Der ist ehrlich. Ohne geschauspieltes Drama, fromme Verpackung. Er sagt im Grunde, das ist mein Fehler, ich bin verantwortlich. Ich kann das nicht wieder gut machen. Sie ist geliehen. Er redet das nicht schön. Er schiebt es nicht weg. Und jetzt wird spannend, die Reaktion von Elisa. Und in Elisas Reaktion sehen wir etwas von Gottes Herz. Elisa, der hier als Prophet Gottes handelt, durch den Gottes Nähe sichtbar wird, der sagt nicht, ja blöd gelaufen, da hättest du einfach mal besser aufpassen müssen. Lern draus. Ja, die Konsequenzen, die trägst du jetzt. Nein, das macht er nicht. Der stellt nur eine Frage. Nur eine Frage. Wo ist sie hineingefallen? Und diese Frage ist unglaublich. Nicht, weil Gott den Ort nicht kennt. Kann sein, dass Elisa den Ort nicht kennt, aber Elisa war ja ein unglaublicher Prophet. Ich weiß nicht, ob Gott ihm das nicht auch zeigen hätte können. Aber nicht, weil Gott den Ort nicht kennt, sondern weil Gnade oft genau da anfängt, da, wo es dir aus der Hand gerutscht ist. Gott fragt nicht, um irgendwelche Informationen zu sammeln, er fragt, um Beziehungen zu öffnen. Wie er im Garten Eden nach Adam Ausschau hielt, nachdem dieser die verbotene Frucht gegessen hatte, wo bist du? So fragt er hier, wo tut's weh? Wo ist es schiefgegangen? Wo genau liegt dein Versagen? Und der Mann, der zeigt auf den Fluss. Kein Vortrag, kein Roman, nur hier. Hier ist es passiert. Hier ist es mir aus der Hand gefallen. Hier habe ich es verbockt. Und manchmal ist Glauben genau das. Nicht erklären, nicht rechtfertigen, nicht besser darstellen, sondern sagen, hier Gott, das ist mein Scherbenhaufen. Jetzt kommt dieser Moment, naja, merkwürdig, und ich fand Annika im Vorfeld so spannend, mit ihr darüber zu reden. Es kommt dieser Moment, wo alle Naturwissenschaftler innerlich nervös werden. Und ich kann es auch nicht erklären. Ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe gar nicht viel geforscht, ob Eisen irgendwie eine Möglichkeit hätte, schwimmen zu können. Jedenfalls, Elisa nimmt ein Stück Holz, der wirft es ins Wasser, das ist kein Zauberstab. Er macht auch nicht irgendwie so ein Ritual daraus, er erklärt auch gar nichts. Und dann passiert das, was eigentlich nicht passieren darf, Eisen schwimmt. Das, was untergehen musste, kommt hoch. Das, was verloren war, wird sichtbar. Und jetzt möchte ich dir persönlich sagen, die Axt, das bist oft du. Das sind deine Fehler, deine Versagen, deine Schuld. Oft nicht absichtlich. Manchmal, wie gesagt, aus Überforderung, aus Müdigkeit, einfach menschlich. Doch es passiert. Das Wasser ist diese Ohnmacht, dieses, da komme ich nicht mehr ran. Das kriege ich nicht mehr rausgezogen. Und dass die Axt schwimmt, das Holz, das Elisa hineinwirft, das ist das Holz, an dem Jesus hing. Das Kreuz. Das ist die Gnade, die dir widerfährt. Nicht, weil du so ein fleißiger Mitarbeiter bist, nicht, weil du das verdient hast, sondern weil Gott gnädig ist. Gnade heißt, Gott tut für den Schuldigen das, was der Schuldner selbst nicht kann. Der Mann kann die Axt nicht selber retten. Gott tut, was der Mensch nicht kann. Das ist Evangelium. Christus, er geht ans Kreuz, er trägt deine Schuld, dein Versagen, deine Fehler, die dich unter Wasser bringen, die dich ohnmächtig machen, wie die untergegangene Axt. Und dann sagt Elisa etwas ganz Wichtiges. Nimm es heraus. Oder heb sie auf. Und das tut Gott mit dir. Er hebt dich auf. Er hat dich geholt und er hebt dich auch wieder auf. Er vergibt dir. Er stellt dich wieder her und du kannst weitergehen, weitermachen. Es ist nicht wieder zurück auf Null, aber es ist weitergehen. Und die Geschichte endet, die endet unglaublich unspektakulär. Wir hören da gar keinen Applaus, es gibt da auch gar keinen Zeugnisgottesdienst. Das ist kein großes Finale. Der Mann nimmt wahrscheinlich seine Axt und arbeitet einfach weiter. Punkt. Und genauso ist das oftmals eigentlich das, was Gott mit uns möchte. Das ist Gottes Ziel. Nicht, wow, was für ein spektakuläres Wunder, sondern hey, du kannst weitergehen. Du bist nicht raus. Gott ist weiterhin mit dir. Ganz zum Schluss noch einmal kurz die Frage. Was ist deine Axt, die dir ins Wasser gefallen ist? Wo hast du vielleicht Mist gebaut oder wo ist dir etwas kaputt gegangen, was du vielleicht gar nicht wolltest? Bleib da nicht stehen, sag es Jesus. Vielleicht denkst du, das kann ich Gott nicht zumuten. Oder ja, damit muss ich irgendwie selbst klarkommen. Nein, das will Gott nicht. So wie ich Gott in der Bibel verstehe, all von vorne bis hinten, seinen Charakter immer mehr kennenlerne, verstehe ich, er will helfen, er will retten. Das ist sein Charakter, er ist ein rettender Gott. Vielleicht hast du Prüfungen versemmelt, vielleicht ist der Umgang mit irgendjemandem, wo du gesagt hast, hey, das ist schiefgegangen. Vielleicht ist irgendwo Vertrauen kaputt gegangen. Aber diese Geschichte, die hat etwas unglaublich Befreiendes. Was dir aus der Hand gefallen ist, das ist Gott nicht entglitten. Was bei dir untergegangen ist, das kann Gott wieder hochholen. Und was du nicht heben kannst, das trägt Gott. Wenn deine Axt schwimmen lernt, dann heißt das nicht, alles ist wieder wie vorher. Es heißt, Gottes Gnade ist stärker als dein Versagen. Und Gott bleibt nicht einfach stehen und sagt, tja, sondern er fragt, wo ist es passiert? Und dann sagt er, komm, wir gehen weiter. Gott geht weiter mit dir. Ich möchte noch mit uns beten und ihr dürft einfach, wenn ihr dem zustimmt, Amen sagen. Ja, Herr, wir kommen nicht mit sauberen Händen zu dir, nicht mit perfekten Lebensläufen. Du kennst unser Leben. Du kennst die guten Kapitel, aber auch die Kapitel, die wir am liebsten rausreißen würden. Du siehst, wo uns etwas aus der Hand gefallen ist, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir Schaden angerichtet haben, wo wir Verantwortung tragen und nicht wissen, wie wir sie eigentlich tragen sollen. Und wir danken dir, dass du nicht fern bist. Wir danken dir, dass du nicht genervt bist, dass du nicht davon irgendwie überrascht bist. Du fragst uns heute, wo ist es passiert? Und wir legen dir das hin, was wir selber nicht hochholen können. Unsere Fehler, unsere Verluste, unsere Schuld, unsere zerbrochenen Dinge. Danke, dass deine Gnade größer ist als unser Scheitern. Danke, dass du uns nicht einfach stehen lässt, sondern dass wir mit dir wieder weitergehen dürfen. Mit dir. Mit Hoffnung. Amen. Amen.